Und ein Krankheitsbild, das ich hier erwähnen will, das letztendlich zu einer Volkserkrankung geworden wird, ist die NAFLD, die Fettleber, oder die NASH als nicht-alkoholische Steatohepatitis. Wir wissen letztendlich, dass der ungesunde Lebensstil, zu wenig Bewegung, kalorischer Überfluss letztendlich zu einer Steatose führt. Aber den Unterschied, warum ein Patient letztendlich eine Steatohepatitis entwickelt, auf Basis von genetischen Risikofaktoren und eben auch durch ein sogenanntes gestörtes Darmmikrobiom, durch eine Dysbiose begünstigt wird. Und wie funktioniert das? Wie glauben wir, dass das funktioniert? Auf der einen Seite führen bestimmte kurzkettige Fettsäuren zu einer Beeinflussung des Mikrobioms und in also Sinne Fast Food, Western Diet, zu einer Dysbiose und somit wieder zu einer geänderten Zusammensetzung nicht nur des Mikrobioms, sondern auch der Gallensäurezusammensetzung und somit der Resorption und auch des Metabolomes, das letztendlich wieder auf ihre intestinale Schleimhaut wirkt. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die verminderte Aufnahme von Cholin. Und somit kommt es unter anderem zur TMA-Überhäufung im Vorderblut. Und das dürfte eines der pathophysiologisch relevantesten Stoffe sein, warum letztendlich aus einer Steatose eine Steatohepatitis wird. Ein ganz wichtiges Beispiel, wie wichtig die Diversität der Mikrobiota ist, ist letztendlich die Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe. Und Sie können auch sehen, dass Patienten, die eine besonders schwere Clostridium difficile Infektion entwickeln, die suszeptibel auch sind, schon davor in der Biodiversität unterschiedlich sind, also vor allem also geringer sind. Und umgekehrt gibt es manche Keime, die Sie davor in den Mikrobiota identifizieren können, die einen gewissen Schutz vor einer C. diff Colitis darstellen.
Je näher das Mikrobiom den Fettzellen ist, desto mehr entzünden sich die Fettzellen. Das heißt, die lokale Nähe dieser Faktoren scheint dazu beizutragen, dass dieses abdominelle Fettgewebe dazu beiträgt, chronisch entzündliche Erkrankungen zu entwickeln. Nun hängt das wirklich damit zusammen. Diese Studie hat untersucht, in einem irischen Altersheim und verschiedenen gesunden Menschen hängt es zusammen, was jemand isst mit dem Mikrobiom. Ja, Sie kennen Prokrustes, das ist jemand, der hat auf dem Bett die Leute länger oder kürzer gemacht. Und diese Prokrustes-Analyse korreliert hier Punkte mit Strich, das ist Ernährung mit Strichen. Und es findet sehr wohl einen Zusammenhang zwischen dem, was jemand isst, und dem, welche Mikrobiota-Signale hier dargestellt werden. Das ist eine unglaublich komplexe Grafik. Was wir damit machen wollen, wissen wir nicht so genau. Tatsache ist, je mehr prozessiertes Essen, desto ärmer wird das Mikrobiom. Je mehr naturerhaltendes, natürliches Essen, desto reicher ist das Mikrobiom. Und diese Studie hat sich angesehen, könnte das reiche Mikrobiom mit dem alten, mit dem langen Leben zusammenhängen. Es sind 15 oder 11 Bakterien gefunden worden, die sowohl bei über 100-jährigen oder 90-jährigen Chinesen wie Italienern gemeinsam auftreten. Also diese Diversitätsindizes sind bei den Alten hier braun dargestellt, höher als bei den jungen 40-Jährigen, die hier grün dargestellt sind. Der Zusammenhang ist individuell. Sie haben schon gehört, wie groß die Variabilität ist, aber zeitlich nachgewiesen. Circa 2 Tage dauert es, bis das Mikrobiom die Ernährung reflektiert, und ähnliche Nahrungsmittel haben trotzdem unterschiedliche Effekte. Wenn Sie wissen wollen, was stabilisiert mein Mikrobiom, was ermöglicht diese 110 Jahre, das sind offenbar Bifidobakterien, die sind assoziiert mit einem stabilen Mikrobiom. Das ist auch die dominierende Keimsorte beim Säugling aus der Muttermilch, aber es gibt auch andere wie Inulin oder Guarkernmehl, die hier in Naturprodukten oder Pharmaprodukten drinnen sind, präbiotische Nahrungsmittel, die diese Keime begünstigen, und die Keime wiederum begünstigen die Vielfalt.
Ich möchte Ihnen jetzt eigentlich eine zusammenfassende Arbeit präsentieren, die heuer 2019 in einem sehr prominenten Journal, British Medical Journal, publiziert wurde. Und diese Studiengruppe hat 105 sehr hochwertige Artikel aufgearbeitet, zusammengefasst und eine Meta-Analyse daraus publiziert und wirklich den Einfluss dieser Probiotika-Gabe auf metabolische Parameter untersucht. Und es wurden letztlich über 6.800 Patientinnen und Patienten hier analysiert. Und wenn man sich diese Grafik ansieht, dann sieht man hier das Gesamtkollektiv und man sieht, dass es durch Probiotika generell zu einer Abnahme des Körpergewichts gekommen ist, aber auch des Body Mass Index, der Fettmasse und auch des Bauchumfanges. Aber wenn man jetzt dann etwas spezifischer in die Gruppen hineinsieht, dann fällt hier auf, dass es beispielsweise bei der normalgewichtigen Gruppe keine Effekte gegeben hat, aber sehr wohl bei der übergewichtigen Gruppe. Und auch hier kam es wirklich zu einer stetigen Verbesserung des Metabolismus und auch zu einer Abnahme der anthropometrischen Parameter. Die Studiengruppe hat dann in weiterer Folge auch ein Kollektiv von Typ-2-Diabetikern hier heraus gefiltert und konnten auch hier aufzeigen, dass diese Probiotikagabe letztlich den Glukosemetabolismus in diesem spezifischen Kollektiv signifikant verbessert hat. Es ist zu einem Rückgang der nüchtern Glukose gekommen, aber auch des HbA1c-Wertes, des Insulins und auch der Insulinresistenz.
Sie wissen, es gibt 5 Niereninsuffizienzstadien, ab Niereninsuffizienzstadium 3, 4 akkumulieren Nierenretentionsparameter und letztlich auch Stoffe, die einerseits produziert werden vom Mikrobiom und eine Auswirkung aufs Mikrobiom haben. Und das ist in den letzten Jahren wunderschön gezeigt worden. Und es ist wichtig, so wie die Niere selbst entgiftet, entgiftet auch das Mikrobiom. Also letztlich werden auch sogenannte Uremietoxine mit entgiftet und verstoffwechselt von einer Reihe von Stämmen von Bakterien im Darm. Und das ist, glaube ich, eine der gültigsten Arbeiten, weil sie umfassend auch die bisherigen Widersprüche aufgeklärt hat. Auch hier kommt zu tragen, es gibt hier eine Veränderung der sogenannten Alpha-Diversität quer durch alle Achsen der chronischen Niereninsuffizienz. Und wenn man hier die einzelnen Bakterien runterbricht, gesund versus chronische Niereninsuffizienz, sieht man entweder mehr oder weniger von den einzelnen Bakterien, also wirklich einzelne Imbalancen und Dysbalancen. Doch hier wurde bestätigt, dass die butyrat-produzierenden Bakterien deutlich niedriger sind, fast schon eradiziert sind bei Patienten, die eine terminale Niereninsuffizienz haben. Nimmt man 2 raus, und ich glaube, man könnte heute vom Ackermann-Symposium sprechen, das ist jetzt schon mehrmals aufgetaucht, Ackermannsia und hier Lactobacillus, und sieht die beiden zusammen, das ist eine ROC, eine Receiver Operating Curve, ja, je weiter die links oben ist, desto besser ist die diagnostische Kraft, die Diagonale wäre sozusagen ein Münzwurf, dann sehen Sie, wenn man die beiden zusammenzieht, kann man rein aus der Stuhlprobe, ohne dass Sie ein Kreatinin messen, den Patienten mit 90%iger Wahrscheinlichkeit richtig stratifizieren, ja, dieser ist nierenkrank, weil er hat einfach mehr Ackermannsia und Lactobacillus.